Michael Reimann, wir haben uns vor kurzem erst kennengelernt. Ich war dann ewig lange auf deiner Internetseite unterwegs, habe mir als Hörmensch, der ich bin, das Angebot deines Musikverlages angehört und mich dabei immer mehr für den Menschen Michael Reimann interessiert. Du schwimmst förmlich in der Musik wie Delfine im Wasser. Wie viele Musiker bringen es zum Beispiel fertig, gleich nach einer archaischen Trommelsession am Klavier klassische Musik zu spielen?
Ja, bisher habe ich das auch noch nicht so intensiv nachfolgend ausprobiert, aber der Beethoven und die Trommel, die liegen ja nicht so weit voneinander entfernt, wie man es glauben soll. Es ist für mich alles fließend. Das heißt, in jeder Musik dieser Welt kommen die drei Grundprinzipien, der Rhythmus, die Melodie und die Harmonie vor. So im Trommeln oder in der Musik Beethovens. Wir haben gelernt zu unterscheiden, und zwar drei Dinge. Die Stile, stilistisch, das Chronologische, die Epochen und das Ethnologische, diese Kulturen, die verschiedenen Kulturen, die mich immer wieder faszinieren, über die ganze Welt verteilt. Und selbst bis heute versucht die GEMA, unsere Musik in E- und U-Musik einzuteilen. Das heißt, die alte Musik, die sogenannte, in ernste Musik und die U-Musik, die Unterhaltungsmusik. Aber es ist völlig illusorisch, für das menschliche Ohr diese Einteilung vorzunehmen. Entweder gefällt uns eine Musik oder auch nicht. Und das ist so subjektiv, wie es verschiedene Geschmäcker gibt.
Dein Zitat, jeder Mensch ist musikalisch, hat mich natürlich gleich an Josef Beuys erinnert, sein berühmtes Jeder Mensch ist ein Künstler. Beuys hat mich persönlich als Künstler geprägt und was mir deshalb auffällt, könnte eine Gemeinsamkeit sein zwischen euch beiden. Er hat sich als Schamane verstanden, als Heiler. Wenn ich jetzt nur an New York denke, die Tage mit dem Kojoten als Akt der Versöhnung und Heilung. In deinem Werk spielt Heilung auch eine Rolle. Heilende Klänge, von der Klangschale bis zum musikalischen Vitamin C. Auf der anderen Seite sehe ich einen Michael, der eine kindliche Freude ausstrahlt, sobald er einem neuen Musikinstrument begegnet oder einen für ihn neuen Klang entdeckt. So ansteckend glücklich, eine solche Leichtigkeit ausstrahlen, dass man deinen enormen, auch akademischen Hintergrund als Berufsmusiker ja gerade mal vergisst. Tiefe Spiritualität, ewige Neugier, Klassik und Klänge. Wer ist der denn, der Michael Reimann?
Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Da muss ich sagen, ich bin noch nicht dazu bereit, das hundertprozentig zu beantworten. Aber was ich natürlich sagen kann, ist, dass ich mich immer mehr als ein Teil des Ganzen fühle. Und je mehr ich mich mit dem Leben, mit dem Universum beschäftige, desto klarer wird diese Erkenntnis. Die andere Geschichte ist, das im Alltag umzusetzen. Also nochmal zurückzukommen auf die Frage, wer bin ich? Ich bin ein Musiker, der sehr dankbar ist, dass er diese Gabe bekommen hat und sie beruflich eben auch umsetzen kann. Das heißt, ich verdiene spielend mein Geld, scherzhaft ausgedrückt, und die Zeit des Übens wird meistens dann gar nicht so wahrgenommen von dem Hörenden. Und das soll auch nicht so sein, denn die Musik soll ja auch Freude bereiten.
Was mich besonders begeistert, ist, dass Joachim Ernst Behrendt dir ein Freund und Weggefährte war. Es gibt nicht so viele, die ihn kennen, obwohl sein Lebenswerk die Musikwelt geprägt hat. Ich brauche jetzt die Finger, um es aufzuzählen. Behrendt war Mitbegründer des Südwestfunks. Er war nach sage und schreibe 40 Jahren der dienstälteste Jazzredakteur der Welt. Er hat zahllose Jazzfestivals initiiert, hat Unmengen Schallplatten produziert, Anfang der 80er Jahre hat Nada Brahma, Die Welt ist Klang, für eine Radiosendung im Kulturprogramm enorm viele Menschen erreicht. Und jetzt, damit komme ich zu meiner ganz persönlichen Verbindung zu Behrendt, sein Buch Das dritte Ohr hat die Audiopraline maßgeblich beeinflusst, den Geist, in dem sie entstanden ist. In seinem Spätwerk hat Behrendt sich ja vom Jazz abgewandt, um die Musik und auch das Hören in einem erweiterten Sinne zu erforschen, bis hinein in spirituelle Dimensionen. Wie hast du ihn denn wahrgenommen? Gibt es Erlebnisse mit ihm, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Kennengelernt habe ich Joachim Ernst Behrendt durch meinen lieben Kollegen und Freund Jens Züger. Er kannte ihn vorher und er hat mich einfach mal mitgenommen zu ihm, hat mich ihm vorgestellt und ja, seitdem war natürlich kein Halten mehr, was den Austausch von Weltmusik und ganzen musikalischen Philosophie dieser Welt. Joachim war ein Sammler von allem, was mit Musik zu tun hat. Er hat versucht, alles zu verbinden. Er hat versucht, den Bogen zu schlagen von Musik, Philosophie, den Kulturen. Also er hat versucht, die Zusammenhänge zu erkennen und zu verdeutlichen. Er war sozusagen eine wandelnde Bibliothek. Man konnte mit ihm über alles sprechen. Ja, er war einfach ein großer Gönner von uns. Er hat uns zu Festivals eingeladen, wo wir dem Publikum die große Vielfalt der Weltmusik dargebracht haben. Ich war zum Schluss dann Begleiter bei seinen Lesungen, die er gemacht hat. Und tragischerweise hat uns sehr sein Tod betroffen im Februar 2000, wo er auf dem Weg zu einer Lesung war von seinem neuen Buch. Und der Titel sagt alles, es gibt kein Weg, nur gehen. Und das hat er dann leider wahrgemacht.
Wir haben noch einen ganzen Sack voll spannender Stichworte für unser Gespräch. Japan, Klangpyramiden, Sahara. Nehmen wir noch ein ganz anderes, weil es mich so begeistert hat, deine Glasflöte. Du hattest sie mir gezeigt, aber im Trubel der Veranstaltung habe ich, glaube ich, gar nicht kapiert, was für einen Schatz ich da in den Händen hatte.
Die Feenflöte, ja. Mit Dieter Schrade, der diese wunderbaren Kristallpyramiden entwickelt hat, hatte ich mich zusammengesetzt und wir haben überlegt, ja, was können wir denn für ein Instrument entwickeln, was es noch nicht gibt, und zwar aus Glas. Und da kamen wir auf diese Magic Flute, auf diese Zauberflöte. Und es gibt nur drei Arten auf der ganzen Welt, Flöten, die aus Glas hergestellt werden können. Und so war das Vorbild eine balinesische Suling, eine Bambusflöte. Und diese Flöte hier aus Glas, man hört glasklare Töne, hat mich insofern fasziniert, als dass man sie sofort spielen kann, nur mit unterschiedlichem Atemdruck, bis zu 17 verschiedene Töne herauslocken kann und man braucht dazu kaum Noten, einen Lehrer, sondern nur den Mut, etwas auszuprobieren.
Boah, klasse. Ich bin so hin und weg, dass ich fast meine Fragen vergessen hätte. Bleiben wir nochmal bei der Flöte. Du hast die ganze Welt bereist, immer auf der Suche nach der Weltmusik, nach der musikalischen Seele. In Japan sind dir die Zen-Töne der Sakuhachi-Flöte begegnet. Wie war dieser Moment für dich? Was hat es mit dir gemacht?
Ja, zur Sakuhachi, die japanische Bambusflöte der Mönche, Sie wurde im 18. Jahrhundert von den Mönchen als Sui Zen praktiziert, als blasende Meditation. Das Sazen kennen wir alle, die sitzende Meditation. Und diese Mönche haben es sozusagen umgelegt auf ein Instrument und diese Shakuhachi, diese Bambusflöte, unverändert seit 2500 Jahren über China, Korea nach Japan gelangt, hat bis heute die 5 Löcher der pentatonischen Skala, das heißt die 5-Ton-Skala, die wir auf dem Klavier kennen, als schwarze Tasten. Ja, wie kam ich zu der Shakuhachi? Ich habe sie von Stefan Mikus gehört im Fernsehen und war sofort gefangen von ihrem Klang, von diesem seelenhaften, zarten, variablen Klang. Und Stefan hat mir dann eine Shakuhachi geschickt aus Japan. Und wie es der Zufall, der sogenannte Zufall es wollte, stand nach einem Jahr ein Shakuhachi-Meister in meinem Wohnzimmer. Das kam dadurch, dass ich in der Waldorfschule tätig war und natürlich im Kulturausschuss, der Konzerte arrangierte und organisierte. Und dann kam plötzlich ein Brief von meinem zukünftigen Lehrer, Christopher Jumei Blästel, mit der Anfrage, ob er auf seiner Tour bei uns in der Waldorfschule ein Konzert geben könnte. Und ich habe einen Luftsprung gemacht und habe ihm natürlich positiv geantwortet. Und nach einem Jahr stand ich bei ihm in Tokio und habe Unterricht gehabt. Nach 6 Wochen allerdings war mir völlig klar, dass ich den Rest meines Lebens nicht einem Stück Bambus widmen kann, um so zu spielen, wie es Meister tun. Jeder Ton, den ein Meister spielt, der berührt einen bis in die Tiefe der Seele. Und bis heute spiele ich natürlich die Shakuhachi, aber auf meine eigene Art des Obertonspiels. Und ich habe nur ein paar originale Stücke, die ich natürlich auch kann. Und nach wie vor ist es ein Instrument der Meditation, auch für mich.
Ich mag jetzt einen Sprung machen, Michael, oder besser gesagt den Kreis schließen. Behrendt und Beuys, Spiritualität, Heilung. Sprechen wir über die reinen, über die puren Klänge. Manche Klänge üben eine unglaubliche Faszination aus. Das fühlt sich an wie uralte Erinnerungen, die tief in uns Menschen ja immer noch da sind. Allein die heilende Wirkung, die sie entfalten können. Wir sprechen ja von Klangtherapie, von Meditation, von Raumreinigung, von Ritualen und was weiß ich noch von allem. Ein weites Feld. Du hast als Beispiel eine Klangpyramide von Dieter Schrade mitgebracht. Maßstabsgetreu nach der Cheops-Pyramide gearbeitet, aus purem Bergkristall. Das hat für mich beinahe ein bisschen zu fantastisch geklungen. Mein Kopf, mein analytischer Verstand hat das alles bezweifelt. Die Zweifel haben aber nur so lange Kraft, bis die Pyramide erklingt. Dann stimmt alles wieder. Michael, was bedeuten die Klangpyramiden denn für dich?
Ja, die Kristallpyramide. Es ist ein unglaubliches Instrument, sage ich jetzt mal, obwohl es eigentlich ein Bauwerk ist, eine Konstruktion, eine der Formen, eine der kraftvollsten Formen auch auf dieser Erde. Das merkt man, wenn man den Klang hört. Und man bekommt sofort mit, dass dieser Klang viel, viel mehr Frequenzen aufweist als eine Klangschale, die man anschlägt. Da kann man von Glück sagen, dass man 2, 3 Töne insgesamt hört und bei der Pyramide sind es also wesentlich mehr. Die Erbauer dieser Pyramide, die Ägypter, sie kannten wohl die Prinzipien dieser kraftvollen Form. Und ich glaube, dass da noch nicht alles erforscht und entdeckt wurde, was in diesem Klang vorhanden ist.
Ich brauche jetzt Erholung, Michael. Was wir von dir gehört haben in Worten, in Klängen, in Musik, war eine regelrechte Kurpackung. Vielen, vielen Dank dafür. Wir könnten sicher noch stundenlang weitermachen. Zum Abschluss werfe ich dir zwei Bälle zu, zwei Stichworte. Bin schon gespannt. Michael, Sahara und Granatäpfel.
Tja, Sahara und Granatäpfel. Ich durfte mit Cornelia Walterspiel um die Jahrtausendwende eine Woche oder zweimal eine Woche in der Sahara verbringen. Die Beduinen führten uns traumhaft sicher durch die Wüste, durch die mittlere tunesische Sahara und so sicher, dass wir auch immer ganz sicher waren in unserem Gefühl. Und es war einfach nur erstaunlich, wie naturverbunden diese Menschen noch sind. Sie orientieren sich seit Menschengedenken über die Sterne, über die Sonne, um in der Wüste sich einfach zurechtzufinden, wo wir nur Sand sehen, wandernde Dünen, wissen sie ganz genau, wo sie sich befinden. Das Eindrücklichste, diese Erfahrung, mit diesen Menschen eine Woche lang durch die Wüste zu gehen und im 1000-Sterne-Hotel zu übernachten sozusagen, wovor ich erstmal ein bisschen Angst hatte, weil, ja, was man so hört, Skorpione und die Wüste wird ja kalt nachts, das alles hat nichts gemacht. Umso mehr war die Faszination, dort im Sand zu liegen, abends in einer Stille, in einer Sternennacht ins Universum zu schauen. Und wenn man morgens dann einen Granatapfel zum Frühstück bekam, dann hat der ganz anders geschmeckt, als wenn ich ihn hier in Deutschland essen würde. Ja, zu guter Letzt waren diese Menschen mir so nahe. Wir saßen abends am Feuer, haben getanzt, getrommelt, gesungen. Und ich habe natürlich ein paar Zaubertricks gezeigt. Und zum Schluss habe ich ihnen einfach meine erste Rahmentrommel, die ich lange, lange Jahre in den Seminaren benutzt habe, dagelassen, weil ich merkte, die wollte da bleiben und die Verbindung war so stark, das musste einfach so sein. Baiko mofo Yelelele yelele We are oh we are Dursan mi bagul sawai Ayye ayya yo